wie ich diesen Song liebe. Moin Moin alle zusammen. Hier ist Hannes vom Kites of Podcast, mir gegenüber Fabi. Wir sprechen heute einmal über das Thema Trapeze. Von vorn bis hinten auseinandergenommen. Wie immer haben wir davon nur halbwegs Ahnung und haben uns gedacht, wir suchen uns mal jemanden, der das besser weiß als wir. Glücklicherweise konnten wir dafür Julian gewinnen. Hallo Julian.
Servus.
Moin. Julian ist Produktentwickler bei Ion. Zu Ion, glaube ich, muss man nicht wirklich viel sagen. Ion kennt jeder in der Kite-Szene. Zu Julians Dialekt muss man wahrscheinlich auch nicht viel sagen. Julian hatte das Glück, wie wir gerade eben gefunden haben, am Chiemsee aufgewachsen zu sein, hat sich schon ein bisschen in der Szene da umgetan. Julian ist Kiter, Julian arbeitet bei Ion, Julian entwickelt Trapeze, Julian hat Ahnung. Fabi, was wollen wir denn Julian mal fragen?
Na, ich begrüße auch erstmal noch alle zusammen.
Oh, Entschuldigung, und, bitte. Auch
Julian. Ja. Und ich muss tatsächlich erstmal eine Frage für einen guten Freund loswerden, Julian. Ich habe da einen Freund, der ist vom Windsurfen umgestiegen zum Kiten und fährt immer noch mit seinem alten Windsurf-Trapez.
Sowas soll es geben?
Ja, sowas soll es geben. Beeinflusst das tatsächlich die Fahrkünste? Ich wundere mich immer so ein bisschen.
Würde ich nicht sagen. Also da muss man tatsächlich sagen, dass die Windsurf- und Kite-Trapeze, die Unterschiede da so marginal sind. Da ist der größte Unterschied wirklich der Haken selber.
Und die Breite des Hakens, also dass er sich nicht hochbiegt oder die Form?
Die Form tatsächlich.
Die Farbe.
Die Farbe ist natürlich auch sehr, sehr ausschlaggebend auf die Fahrkünste. Ja. Nee, aber prinzipiell würde ich nicht sagen, dass das einen großen Ausschlag gibt auf die Fahrkünste. Wieso, aber was hat er denn für ein Problem?
Na, gar keins. Ach Quatsch.
Ich denke mal, er ist gut unterwegs.
Ja, na, auf jeden Fall, die Ausrede zählt nicht mehr.
Die Ausrede. Okay. Gut, hast du sonst noch eine clevere Frage,
ach, Fabi? Komm, na klar, also ich würde gerne einfach mal bei den Basics anfangen. Und zwar unterscheiden wir zwischen Hüfttrapezen und Sitztrapezen. Zum Anfang sind wohl eher so die Sitztrapeze geeignet, damit, weil sie irgendwie mit Beingurten das Hochziehen verhindern? Oder würdest du auch sagen, dass man als Fortgeschrittener auch gut mit dem Sitztrapez unterwegs ist?
Das ist ja eher ein bisschen uncool, ist, ne?
Ja, so die allgemeine Ansicht könnte man meinen. Das Ding ist, es ist natürlich einerseits, dass diese Beingurte das Hochrutschen des Trapezes verhindern, vor allem gerade am Anfang, wenn man halt viel nach oben schaut, viel den Kite auf 12 hat, dann ist es einfach der Fall, dass so ein Hüfttrapez eher suboptimal ist, weil es nach oben rutscht. Andererseits, einen großen Vorteil, den dieses Hüfttrapez hat, ist einfach, dass der Zug halt ein gutes Stück weiter unten ansetzt und auch quasi gerade diese klassische Stellung, wenn man anfängt mit dem Kiten, nämlich nicht die Körperspannung hat, den Arsch sozusagen hängen lässt. Und diese klassische Stellung, man sieht es oft, wenn man Anfänger am Wasser sieht, die hocken einfach richtig tief drin.
Die Kackhaltung, sag's doch einfach.
Genau, so, genau, also ich sag's einfach. Genau,
also das Sitztrapez, ich sag mal, überträgt die Kraftübertragung direkt ins Gesäß, in den Po sozusagen, stellt dich quasi gerade aufrecht aufs Board und das Hüfttrapez leitet die Kraft direkt in die Lendenwirbel sozusagen.
So ist es, genau. Okay. Hat natürlich dann dafür auch einige Vorteile, die das Sitztrapez nicht hat. Gerade was die Bewegungsfreiheit betrifft, wenn man ein bisschen directional fährt, dann merkt man das ganz schnell, also mit einem Sitztrapez directional fahren macht gar nicht so viel Spaß, weil du einfach so eingeschränkt bist beim Switchfahren zum Beispiel, weil du einfach in deiner Rotation, in deinem Oberkörper so ein bisschen eingeschränkt bist durch die Straps am
genau, also an den Beinen. Sind die grundlegenden Unterschiede quasi Hüfttrapez, Kraftübertragung in die Lendenwirbel, Sitztrapez, Kraftübertragung ins Gesäß, dadurch genau. Andere Körperhaltung. Wie sieht das aus mit dem Haken? Die Höhe ist ja auch verschieden.
Genau, also beim Hüfttrapez ist definitiv der Haken dadurch auch ein gutes Stück höher. was eben andererseits, muss man das sagen, auch nicht nur Vorteile hat. Also gerade wenn man in Richtung Foil Racing schaut, tragen eben viele Fahrer ein Hüfttrapez wieder, eben aufgrund von den Kräften, die da entwickelt werden und dem tieferen Angriffspunkt sozusagen, weil an dem Foil hast du eine ganz andere Position auf dem Brett. Du bist da, wenn man sich so Foil Racer anschaut, mit ihren Matten, da ist der ganze Körper ist viel gekrümmter, also du hast einen ganz anderen Winkel im Endeffekt. Mhm. Und da spielt dann das Sitztrapez doch auch wieder seine Stärken aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Sitztrapez nur für Anfänger geeignet ist.
Hm, nee, wenn Foil Racer damit fahren, dann...
Aber vor allem, wenn du viel Strecke machen willst wahrscheinlich, ne?
Ja.
Und dich wenig bewegen willst, jetzt wenig Drehungen.
Also wenn du da jetzt so eher verspielt mit einem kleinen Kite und einem Strapless Foil unterwegs bist, dann macht natürlich Sitztrapez auch wieder nicht ganz so viel Sinn.
Aber gibt es Kombi-Trapeze, wo man sagen kann, man baut ein Hüfttrapez und macht Gurtpunkte irgendwie an dieses Trapez, wo man
auf
dann
eventuell... Fall.
Das ist clever.
Also wir haben auch so ein Trapez, da kannst du tatsächlich so ein Sitzteil anbringen.
Aber ist das ein normales Hüfttrapez oder ist das dann schon irgendwo auch eine andere Art? Also schon schwerer, weil ich habe mehr Auflage oder Angriffspunkte?
Nee, das ist tatsächlich es ist ein sehr weiches Trapez in dem Fall, aber es ist ein ganz normales Hüfttrapez und da kannst du eben so ein Sitzteil anbringen. Hm. Ist jetzt nicht was die breite Masse fährt, aber gerade für Leute, die sagen, irgendwie hätte ich doch gern noch solche Schlaufen an den Beinen, eben damit das Trapez nicht unbedingt hochrutscht, ist das so ein Kompromiss, den es da gibt. Ja. Andererseits, was auch noch ein sehr großer Punkt ist, den man nicht vergessen darf, gerade bei Kite-Verletzungen gehen viele auf den Sitztrapez, weil eben sie sich irgendwie die Rippen geprellt oder sogar gebrochen haben und dann kannst du einfach kein Hüfttrapez mehr tragen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil vom Sitztrapez.
Stimmt. Das hatte Cyrus, der Unfallchirurg, den wir in unserer ersten Folge dabei hatten, der hatte sich auf den Kavern, glaube ich, die Rippen geprellt, dachte er, war dann doch gebrochen.
Oha. Und hat dann einen Sitztrapez danach
genommen? Ist dann Sitztrapez gefahren, ja. Bevor er gar nicht fährt, hallo. Genau, aber du hast eben gerade den Härtegrad quasi angesprochen. Das eine ist ein bisschen weicher. Mhm. Das zielt ja schon so ein bisschen auf die Hüfttrapeze ab, dass es verschiedene Härtegrade gibt.
Ja, so ist es.
Jetzt stelle ich mir vor, ich habe mir irgendwann mal ein Trapez gekauft, habe das jetzt auch schon ein paar Jahre und möchte mir jetzt demnächst auch mal ein neues kaufen. Dann gibt es da mehrere Härtegrade. Woher weiß ich denn? Ich meine, klar, in Laden fahren, anprobieren, aber ich kann in Laden ein Trapez anprobieren, habe da aber gar keine Kräfte, die richtig drauf wirken.
Ja.
Was ist für welchen Fahrer eigentlich gedacht, welcher Härtegrad?
Ja. Ich hole da mal ein bisschen weiter aus.
Gerne. Einen Schritt zurück, wie wir immer gerne sagen.
wäre sonst jetzt meine Rede gewesen? Ich hätte jetzt mich ja erstmal gefragt, irgendwie spielt der Härtegrad denn nur bei Schalentrapezen eine Rolle oder auch bei weichen Trapezen? So.
Bei Softshell-Trapezen? Ja. Nennt man die, glaube ich.
Softshell-Jacke?
Hardshell-Softshell, ja, kann man schon sagen.
Ja.
Also grundsätzlich ist es so, dass diese ganze Härtegrad-Thematik, die hat sich auch erst jetzt über die letzten paar Jahre so richtig weiterentwickelt, weil eben Carbon-Trapeze und Hartschalentrapeze im Allgemeinen so ins Spiel kamen. Vorher gab es halt einfach nur traditionell genähte Trapeze aus einem Leder, einem PU-Leder und dann halt irgendwie Neopren und dann noch ein bisschen Kunststoff quasi vernäht innen drin, aber das war jetzt nicht wirklich verformt oder auf den Körper angepasst, sondern es waren halt einfach Versteifungsmaterial.
Und das Leder und dadurch, war der Kern oder wie?
Stell ich mir das vor? Nee, Leder ist immer das sozusagen das Außenmaterial.
Okay.
Das ist so ein so ein Art, also PU-Leder ist es.
Also wie ein Gürtel.
Ja, es ist natürlich kein echtes Leder, aber es ist halt einfach ein Kunststoffmaterial, das abriebsfest ist und das einfach die Außenhaut des Trapez sozusagen darstellt.
Okay, aber wie viele Jahre ist das zurück? Also ich kenne so ein Trapez
gar nicht. Ja, findest du jetzt auch noch auf dem Markt. Also so die Einsteiger-Trapeze.
Ich würde sagen, dass meins so eins ist.
Ach, so sieht das
unter aus. Leder stellt man sich dann immer gleich was sehr Spezielles vor, aber das ist natürlich einfach ein...
Mit Nieten.
und Stacheln und auch viel Metall und so.
Eine Pistolenhalterung.
So ist es. Nee, genau. Also so diese traditionellen klassischen Trapeze, die sind einfach sehr weich und das ist schon durch die Konstruktion so ein bisschen bedingt gewesen über die letzten Jahre. Und jetzt gerade in den, so, wann hat es angefangen, so 3, 4, 5 Jahren, gibt es halt einfach wirkliche Hartschalentrapeze mit Carbon und dadurch hat man halt einfach viel mehr Spielraum bekommen. Und da fragen sich natürlich auch die Leute, okay, was brauche ich jetzt da? Was ist da für mich sinnvoll?
Aber wie kommt denn der Härtegrad zustande? Kann ich mir das vorstellen, dass ich quasi einen Carbonkern habe und ich habe dann einfach mehr Polsterung um diesen Carbonkern rum? Oder ist da das Material oder die Materialzusammensetzung in dem Kern?
Gar nicht. Also wenn man jetzt sich mal da das Carbon-Trapez rauspicken würde, dann könnte man sagen, da ist kein Kern drin, sondern das ist einfach eine Carbonplatte, die geformt ist. Und geformt wird die natürlich in einem klassischen, sozusagen, wie man auch Glasfasern oder Glasfasermatten legt, im Nasslegeverfahren kann das passieren, aber auch mittlerweile werden die auch thermoverformt, also mit Hitze verformt, in so einem Pre-Preg-Verfahren nennt man das. Das ist kein Kern, sondern das ist wirklich eine Carbonplatte, die verformt oder an den Körper angepasst ist, sozusagen. Und da kannst du natürlich auch die Dicke variieren. Also,
okay, also der Härtegrad wird durch die Materialdicke.
Genau. Also ja. Aber natürlich auch durch die Art des Geleges, also wie das verspreizt ist, beziehungsweise wie das angeordnet ist, die Fasern. Also dadurch wird auch die Härte natürlich beeinflusst.
Also ist nicht ein hartes Trapez schwerer?
Nicht zwangsläufig, aber natürlich bist du aufgrund von dem Material und den Materialeigenschaften irgendwann dazu gezwungen, wenn du ein sehr, sehr hartes Trapez willst, dass du das auch über die Dicke sozusagen generierst. Ja.
Und gibt es die Hartschalentrapeze nur als Carbon-Varianten oder gibt es das auch, sage ich mal, als Standard-Kunststoff?
Tatsächlich hat gerade Ion eben da jetzt in den letzten paar Jahren ein Material sich zunutze gemacht, dass man eben auch viel im Reise-, im Kofferbereich findet. Das Curve-Material, vielleicht sagt euch das auch was. Ja. Und das ist ein PP-Material, also ein Polypropylen, also ein reiner Kunststoff. Und der wird auch mit Hitze verformt. Und tatsächlich ist es ein Plattenmaterial, das eben durch Wärme verformt wird. Und im Gegensatz zu einem Carbon-Trapez, wo du natürlich immer wie bei einem Surfbrett Layup, also da hast du dann noch ein Harz mit drin, also so eine Matrix, die das ganze Material verbindet. Bei diesem Curve-Material hast du wirklich nur 100% Polypropylen. Das bietet auch sehr viele Vorteile und kann aber genauso eben thermoverformt werden.
Aber und dadurch an den Körper. Das für Vorteile gegenüber zum Carbon, das habe ich gar nicht.
Vielleicht günstiger, also, weicher?
Zum einen, also es ist nicht weicher, das wäre in dem Fall sogar ein Nachteil. Ein großer Vorteil ist halt, dass es zum Beispiel recycelbar ist, weil es eben aus einem Unimaterial sozusagen ist. Mhm. Wenn du Carbon hast oder ihr könnt euch da auch immer ein Directional oder ein Surfbrett eben auch nehmen. Da hast du einen Kern, da hast du dann Glasfasern und diese Glasfasern, die musst du immer mit Harz sozusagen mischen, damit das ganze Material hart wird. Und wenn das einmal sozusagen verbacken ist, dann kriegst du das auch nicht mehr auseinander. Das heißt, du hast eigentlich eine ziemliche Sauerei, was so
Sondermüll sozusagen.
Sondermüll, genau.
In Bezug auf Haltbarkeit?
Und Haltbarkeit ist tatsächlich auch bei Glasfasern und Carbon immer so eine Sache. Also das ist an sich, ist es halt ein super steifes Material, aber es ist nicht unbedingt schlagfest. Also wenn du das irgendwo dagegen hämmerst, irgendwie dir runterfällt, dann kann da halt auch schon mal schnell irgendwie ein Sprung drin sein oder das in Mitleidenschaft genommen werden. Und da ist eben dieser große Vorteil von diesem Curve-Material, das wir auch verwenden in unseren Hartschalentrapezen oder wir nennen sie auch Semi-Hartschalen, dass das super schlagfest ist. Also wenn man es jetzt vergleicht mit diesen Koffern, da gibt es auch immer ganz tolle Werbeclips, da fahren die mit Autos drüber und das Material hält es einfach aus und wird davon auch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Und das bietet natürlich auch Vorteile jetzt im Trapezbereich.
Vielleicht solltet ihr mal eine Curveboard-Bag erfinden.
Ja, tatsächlich haben wir das in unserem Boardback drin.
Geil. Meine, ich habe jetzt, bin trotzdem noch nicht so richtig gerade fündig geworden in meiner Fragestellung, was jetzt für welchen Fahrer typisiert wird.
Also da haben wir jetzt natürlich auch ein bisschen Umweg gemacht.
Ja, genau. Ist ja, wir wollten ja einen Schritt zurück. Jetzt gehen wir mal wieder den Schritt zu meiner Frage. Welche Vorteile bietet ein extra hartes Trapez und welche Vorteile habe ich mit einem weichen Trapez, sodass ich das für mich irgendwo ausloten kann?
Ja, also ganz grundsätzlich ist so ein weiches Trapez ist im ersten Moment super bequem, super angenehm. Aber je länger du damit auf dem Wasser sein wirst, desto mehr Rückenprobleme wirst du auch bekommen. Also du hast einfach durch den Zug von dem Kite verformt sich das Trapez extrem und bietet aber auch nicht wirklich eine große Abstützung in dem Sinn, sondern das geht halt alles wirklich direkt auf den Körper.
Also das Trapez verformt sich und damit den Rücken.
Genau, so ungefähr kann man das sagen. Und wenn du jetzt ein härteres Trapez nimmst, da muss man auch wieder vorsichtig sein. Wenn es irgendwann zu hart wird, kann es auch problematisch werden. Aber wenn es einen gewissen Härtegrad hat, dann bietet es einfach den Vorteil, dass die Kraft von dem Kite gleichmäßig verteilt wird. Also die Kraft wird über dieses Trapez, diese Hartschale, gleichmäßiger, homogener über den Rücken verteilt. Du hast nicht so teilweise punktuelle Druckpunkte. Und auch allgemein wird dein Rücken halt nicht so komplett irgendwie verformt, blöd gesagt. Ja.
Aber gibt es denn ein zu hartes Trapez? Also sagt man da nicht irgendwann, okay, den Härtegrad bieten wir gar nicht an, weil das macht keinen Sinn?
Puh, das ist halt sehr stark, würde ich sagen, persönlich und subjektives Empfinden. Also es ist ganz interessant. Wir haben jetzt auch für nächste Saison nochmal ein Trapez geplant, das relativ hart ist. Das wird jetzt nicht härter oder ein Tick oder viel weicher als unsere aktuellen Carbon-Trapeze, aber bewegt sich dann im ähnlichen Rahmen, aber wird eben auch aus diesem Curve-Material sein. Und das haben wir zusammen mit Aaron entwickelt, weil der eben ein Fahrer ist, der extrem harte Trapeze fährt aus irgendeinem Grund.
Hm. Und welcher das ist, habt ihr nicht rausgefunden?
Welcher Aaron?
Nein, welcher Grund das ist, dass der, weil du sagst, aus irgendeinem Grund fährt er so harte Trapez.
Aaron wer? Welcher Aaron? Aaron Carter?
Warum das so ist, seiner Aussage nach hat er einfach gern dieses richtig direkte Feedback vom Kite. Also je härter das Trapez ist, desto stärker wird einfach diese Kraft auch sozusagen dann übertragen. Also das habe ich ja vorhin gesagt, wenn du super weiches Trapez hast, dann ist das alles irgendwie so, zieht überall irgendwo, aber es ist nicht so wirklich ein direktes Feedback. Andererseits, wenn es halt auch so hart ist, dann kann es dir auch passieren, wenn du jetzt nicht so, sagen wir mal, wirklich durchtrainiert bist, wenn du so ein Otto-Normal-Fahrer bist, dann kann das halt auch sein, dass dir so ein hartes Trapez auch unangenehm wird.
Mhm. Ja. Wo denn? Also ich stelle mir ja die Größe ist ja auch immer quasi der entscheidende Faktor, wenn je kleiner, ich habe eine größere Bewegungsfreiheit, der Rippenbogen ist ja quasi bei meinem Trapez gerade das Problem. Bei den Hartschalen, die passen sich quasi auch gut in den Lendenwirbel, in die Biegung an, dass es nicht so hoch zieht irgendwie.
Das ist tatsächlich, merkt man das ganz gut, wenn man mal ein bisschen rumprobiert. Wenn du ein hohes Trapez hast, dann ist es so zum Fahren eigentlich echt super angenehm, weil du halt einfach mehr Auflagefläche hast.
Ein hohes Trapez hast, hinten, Höhe der
Wirbelsäule? Genau, in der Wirbelsäule. Du hast ja schon auch gleich gesagt, also dein niedriges Trapez bietet dir mehr Bewegungsfreiheit und so in die Richtung arbeiten wir auch bei allen, dass wir eben sozusagen so zwei Trapezlinien sogar anbieten, also eine hohe Variante, die mehr so ein bisschen auf Freeriden ausgelegt ist und dann eine niedrige, die vielleicht mehr für Wave oder auch Freestyle ist. Und da ist es eben genau so, dass das hohe Trapez eben super viel Support bietet. Wenn du da dann sozusagen abstimmst, okay, ich nehme das jetzt eher weich oder mittelhart, dann kann das auch super angenehm sein. Und ein sehr hartes Trapez, das ist dann je nach Körperbau, wenn du halt eher klein bist, dann kann dich das halt auch schnell mal eben in die Rippen drücken, gerade wenn das ein sehr hartes Trapez ist, dann drückt es sich natürlich noch viel mehr in die Rippen. Und so musst du natürlich das beste Trapez auch finden. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, okay, du bist du hast die Größe und du fährst hauptsächlich die Art von, du fährst in der Kategorie sozusagen, also nur Wave oder nur Freestyle und nimmst dann das Trapez, sondern man muss da schon natürlich auch die eigene Präferenz schon mit einberechnen, auf jeden Fall.
Aber es klang jetzt schon so ein bisschen, als könnte man das grob kategorisieren, als wenn man sagt, okay, weil du sagtest, das Länge, also die Trapezgröße.
Genau.
Ja. Wenn ich Freerider bin, ein bisschen mehr Strecke mache, nehme ich gerne vielleicht eins mit größerer Auflage. Wenn ich mehr Bewegungsfreiheit brauche, eher ein kleineres.
Genau.
Härte also ist dann eher eine persönlichere Note sozusagen, wie vielleicht trainiert bin ich oder wie sehr mag ich es jetzt so, dass man dann also Härte und Länge irgendwie miteinander kombiniert.
Genau, so ist es. Also du kannst es schon so grob kategorisieren, aber im Endeffekt musst du es natürlich ausprobieren.
Thema Frauentrapeze, sagt man da einfach, man macht die Trapeze ein bisschen kleiner oder sind die entscheidend
anders?
Die sind ja irgendwie anders.
Ja, die sind ein bisschen anders.
Pink.
Ja, also im ersten... da begibst du dich aber auf,
jetzt geht's
auf dünnes
los.
Eis.
Ja, natürlich. Ja. Bewusst. Bewusst.
Es ist so, dass die Frauentrapeze natürlich grundsätzlich schon runterskaliert sind von der Größe, aber hat auch gezeigt, so die Erfahrung über die Jahre, dass du gerade im Lendenwirbelbereich auch nochmal dünner werden musst bei Frauen. Weil wenn du jetzt ein Männertrapez einfach nur runterskalieren würdest, dann hättest du oft mal das Problem, dass das trotzdem noch in die Rippen drückt. Haben wir einfach so festgestellt. Mhm. Weil wir natürlich auch die normalen Trapeze an unsere weiblichen Teamfahrer geben oder auch so an Testfahrer. Und das hat sich eigentlich schon so rauskristallisiert, dass wir da nochmal anpassen müssen. Mhm. Genau, und das haben wir dann auch natürlich auch gemacht in dem Fall.
Sag mal, aber also wir hatten jetzt schon ein paar Mal so angesprochen, verschiedene Formen und Härten und Drücken auf dem Rippenbogen. Und du meinst doch immer, naja, am Ende muss man es irgendwie ausprobieren. Mhm. Ich meine, nun stehe ich da im Shop. Ist ja auch irgendwie immer so bedingt möglich, da jetzt Kite-Situationen zu simulieren. Klar, da hängt irgendwo so eine Bar halb aufgehängt. Und wie kann ich denn jetzt wirklich testen, ob mir dieses Trapez passt oder nicht passt? Ich meine, am besten wäre natürlich, ich nehme das Ding mit und fahre damit und zwei Stunden. Wie kann ich es im Shop, sage ich mal, jetzt wirklich verlässlich testen? Gibt es jetzt irgendwie eine bestimmte Übung? Soll ich mich so reinhauen, reinhüpfen? Keine Ahnung. Oder wo muss ich drauf achten? Drückt es an der Rippe? Drückt es hinten? Wie muss es anliegen? Du jetzt als Shopbesitzer, sag doch mal.
Wenn
es an der Rippe drückt, ist nicht gut.
Ja, also das ist natürlich ja schon mal grundsätzlich, kann man das natürlich sagen. Also sobald es irgendwie drückt, dann wird es auf dem Wasser nicht unbedingt besser werden.
Aber ein Trapez drückt doch immer irgendwo. Ich meine, es ist ja jetzt kein Kopfkissen, was irgendwie weich da liegt.
Also bei allen haben wir natürlich Trapez. Nee,
Schwan. Also, die merkst du gar nicht.
klar, also du wirst natürlich immer den Fall haben, dass es irgendwo nicht hundertprozentig passt. Das hast du aber halt bei Schuhen genauso. Also ich vergleiche das auch immer ganz gern mit dem Skischuh, weil du da ein ähnliches Problem hast. Da läufst du dann irgendwie im Sportgeschäft 10 Minuten durch die Gegend und dann hast du das Gefühl, okay, der ist bequem. Und dann gehst du Skifahren und dann ist es halt scheiße. Ja. Und du kriegst Blasen oder so. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, der vielleicht beim Kiten sogar noch in unserer Szene sozusagen ein bisschen geringer ist, weil es doch Shops gibt, die einem anbieten, okay, du kannst mal was ausprobieren. Ich glaube, dass so ein großes Sportgeschäft dir niemals Skischuhe mitgeben wird. Aber tatsächlich irgendwie eine Übung, wo du alles rausfinden kannst, um zu sehen, ob das jetzt passt oder nicht, die kann ich euch leider auch nicht geben.
Zusammen, und wenn ich jetzt ein Trapez habe, schon ein bisschen länger unterwegs bin, wann merke ich, dass es durch ist? Wie lange ist so eine Haltbarkeit? Klar, wie viele Sessions im Jahr hin und her, Sonne, wie viel Regen, aber ist es, sag ich mal, grob nach 5 Jahren durch?
Ich will da jetzt keine pauschalen Zeitangaben geben, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, so was ich so an den Spots sehe, die Leute fahren ihr Zeug schon extrem lang.
Ja.
Also
hätte ich aus Herstellersicht auch gesagt.
Also die Eintrittskarte sehe ich echt noch die älteste.
Nee, aber ich meine, so ein Kite, der wird schnell mal irgendwie ausgetauscht gefühlt und sonst sieht man echt viel altes Zeug. Da gibt es natürlich Leute, die einfach sich gern jährlich oder im 2-Jahres-Rhythmus neues Zeug kaufen, aber es gibt halt auch viele Leute, die altes Zeug fahren und da muss man schon sagen, du kannst das Teil ewig fahren, aber die Entwicklung geht ja schon auch weiter und nach 5 Jahren kann man schon mal sagen, okay, die Gurtbänder sind irgendwie abgewetzt und der Haken, der Stahlhaken setzt halt auch irgendwann mal korrosionsbedingt Rost an. Da kann der noch so gut so eine gute Legierung haben. Also pauschal jetzt würde ich schon sagen, 5 Jahre ist eine ganz gute Richtlinie. Mhm. Aber sonst muss man das auch einfach beobachten. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich vergleiche das auch ab und zu mal mit der ganzen Gleitschirmszene, wo ich ja auch so ein bisschen herkomme. Da hast du halt, ähnlich wie bei einem Auto, hast du eine Art TÜV, einen Check, den du alle 2 Jahre machen musst. Da wird von einem Shop oder von einer Schule wird das Material durchgecheckt und dann kriegst du dann eine Art Siegel und dann bist du da quasi wieder auf der sicheren Seite. Im Kiten gibt es sowas einfach nicht. Da wird das Zeug gefahren, bis es auseinanderfällt und sich die Leute zerlegen. Also. Und dann kommen sie immer noch an und sagen, okay, jetzt mein 10 Jahre altes Tapiz, könnt ihr mir da bitte
ein neues Gurtband.
Genau, oder hier ein Regler und so. Also das ist schon krass.
Sag mal, aber dieses Kunststoffmaterial, von dem du gesprochen hast, zum Beispiel, was ihr auch verwendet anstelle des Carbons, ist das auch sonnenanfällig? Weichmacher? Nee,
das ist auch ein Vorteil davon. Also es ist tatsächlich nicht sonnenanfällig. Wie ich schon gesagt habe, das wird in diesen Koffern verwendet und die haben auch sehr darauf geachtet, dass das eben nicht der Fall ist. Und was ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei Carbon anders ist. Also Carbon ist auch relativ beständig. Natürlich, wenn du das, ein großer Nachteil, wenn du das voll in die pralle Sonne haust, dann kann das delaminieren, wenn das nicht gut gemacht ist, weil einfach dieses Carbon bei einer gewissen Temperatur, gerade wenn das halt eben schwarz ist und die Sonne drauf scheint, dann kann es eben delaminieren und dann geht das auch kaputt. Also da, man muss einfach aufpassen, man sollte alles nicht ewig in der Sonne liegen lassen. Das macht man mit einem Kite auch nicht und mit einem Neoprenanzug auch nicht, weil das tut einfach auf Dauer nicht gut. Aber da würde ich sagen, ist das Trapez noch das am unanfälligsten. Mhm.
Also man kann nicht so ein Hartschellentrapez, und ich stelle mir jetzt vor, ich fliege in Urlaub, packe meine Boardbag, kann ich das irgendwie ein bisschen biegen, platt machen, damit das damit reinpasst oder am besten um Kite wickeln oder hat das die Form
zum Hartschalentrapez?
Mit diesen Curve-Trapezen geht das. Die sind eben so semi-flexibel. Dadurch, dass die thermisch verformt sind mit Hitze, haben wir da eben auch so Verstärkungsrippen eingeformt sozusagen. Das heißt, im Rücken sind die extrem steif und zu den Seiten werden die einen Tick flexibler. Das hilft natürlich dann auch, dass im Lendenwirbelbereich das nicht so drückt, aber du kannst es auch echt ziemlich genial relativ flach in deinen Koffer reinhauen, was du bei einem klassischen Carbon-Trapez eben nicht machen kannst, weil das ist halt durch die Bauweise relativ steif in alle Richtungen. Und wenn du das zwangsweise dann in deinen Koffer reinplättest, dann kann das auch brechen.
Aber ich stelle mir gerade vor, wenn sich dieses Curve-Material flach biegen lässt, dann lässt es sich doch auch zusammenbiegen. Also wenn ich Zug drauf habe, dass es dann meinen Rücken verformt.
Genau, aber das habe ich ja eben gerade gemeint mit diesen Verstärkungsrippen sozusagen oder mit diesen Rippen, die wir da eingeformt haben. Dann hast du es halt in dem Bereich wirklich steif und da ist es halt auch wichtig, nämlich gerade im hinteren Rückenbereich. Und in den Lenden muss es gar nicht so steif sein.
Mhm. Okay. Ja. Genau. Und sag mal, der Unterschied nochmal zwischen Softshell und Hardshell, zieht sich so Softshell-Material mit Wasser voll? Also ist es quasi, wenn ich dann öfter im Wasser lande, dann irgendwann schwerer? Oder ist das irgendwie so genäht, dass da kein Wasser reinkommt?
Im Grunde genommen ist der einzige Unterschied zwischen jetzt Hartschalen und Softshell-Trapezen gar nicht eben das Neopren, das haben alle, sondern wirklich in dieser Platte. Und da haben eben die Hartschalen haben eben entweder das Curve-Material oder Carbon eben. Und Softshell-Trapeze haben ein weicheres Material und dementsprechend nimmt sich das nicht viel, was die Wasseraufnahme betrifft. Also konstruktiv ist da wirklich nur, dass da halt ein steiferes Material drin ist im Endeffekt.
Ja, weil mein Trapez, wenn es trocken ist, kriege ich es nicht zu. Und wenn es im Wasser war, dann ist da noch eine Faust zwischen.
Okay.
Dann dachte ich halt,
es ist halt, irgendwie. Es ist halt so, also was die Wasseraufnahme betrifft, wird es nicht unbedingt schwerer. Aber wo du recht hast, ist, dass dieses PU-Leder oder dieser Kunststoff sozusagen, dass der durch Wasser natürlich ein bisschen dehnbarer werden kann. Und dadurch ist es vielleicht wirklich so, dass dieses klassische Trapez, dieses traditionell gefertigte Trapez, einfach ein bisschen sogar mit Wasser noch weicher wird und eben auch ein bisschen dehnbarer. Also da ist halt auch viel, das nennt sich EVA, das ist auch wieder so ein Schaumstoff im Endeffekt. Der ist auch halt einfach sehr weich und dehnbar in dem Sinn.
Sag mal, aber wären denn heute überhaupt noch Softshell-Trapeze? Also ist das noch zeitgemäß oder ist das irgendwas aus den letzten Jahren?
2000er.
Ah, ich wollte gerade sagen, aus den 90ern, aber.
Ja, also. Es ist halt in dem Sinne noch zeitgemäß, dass es einfach für Einsteiger-Trapeze völlig ausreichend ist und dementsprechend auch preislich halt auch viel seine Rechtfertigung hat.
Ist mal die Hälfte.
Ja, auf jeden Fall. Also für einen Einsteiger wird jetzt ein Hartschalen-Trapez nicht unbedingt Sinn machen, weil der wird den Unterschied nicht merken. Der ist wahrscheinlich am Anfang auch nicht so lange auf dem Wasser, braucht also auch nicht die Performance sozusagen.
Der soll sowieso lieber einen Sitztrapez nehmen.
Oder ein Windsurf-Trapez.
Nee, aber
gleich Windsurf.
Gleich mal gegen die Windsurfer schießen.
Das sind doch alles Wassersportler.
Habt ihr eigentlich auch Windsurf-Zuhörer?
Ich weiß es nicht. Es wäre mal cool, wenn wir tatsächlich einen haben, der dann mal schreibt.
Doch, wir haben bestimmt. Also ein paar unserer Freunde sind ja auch Windsurfer.
Stimmt.
Und die lassen sich bestimmt dazu herab, auch mal ab und zu bei uns reinzuhören.
Ja, das stimmt. Du sag mal, ich hab noch so ein bisschen eine Frage zu den Haken und Tampen.
Ja, voll. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Also die quasi Haken-Tampenplatte. Also da gibt's kombiniert einen Haken mit Tampen, habe ich gesehen. Da habe ich gedacht, da bleibe ich doch am Haken hängen. Wenn ich meinen schicken Loop am Tampen einhängt habe.
Tatsächlich musst du den Haken wegmachen, bevor du am Tampen fährst.
Ach so, das war nur auf dem Bild.
Entweder oder.
Richtig. Nein, lesen. Es gibt die Spreader Bar mit beidem.
Also es gibt es tatsächlich wirklich, ja.
Mhm. Aha.
Aber die bieten wir jetzt nicht
Hersteller.
An. Ja, okay. Aber dann gibt es noch so ein Metall.
Ich glaube, Dino Bar heißt die.
So ein Metallbügel. Also wie der Tampen. Nur aus Metall? Mhm. Oder muss dann, hake ich da noch einen Karabiner zwischen? Oder?
Ich glaube, mittlerweile machen wir das gar nicht mehr, aber wir hatten mal eine Zeit lang so ein Metalltampen sozusagen. Da hast du natürlich auch deinen Loop einfach einhängen können. Mittlerweile machen wir eigentlich nur noch wirklich den klassischen Dynema-Tampen, beziehungsweise wir sind jetzt umgestiegen auf ein Gurtband, ein Dynema-Gurtband. Einfach weil es um vieles langlebiger ist als dieses Rope sozusagen.
Ja. Und wie so ein Deep Power Tampen dann, also quasi kann ich mir das vorstellen.
Nee, das
wie
ist
eine Schlinge vom Klettern eher.
Das Gurtband ja, aber der normale, dieser Rope
Tampen. Genau, das ist genau wie zum Deep Power, ja genau. Und da hatten wir halt jetzt, das hat super funktioniert, aber wir haben einfach beim Testen festgestellt, dass dieses Gurtband, wie bei so einer Bandschlinge, einfach um vieles länger hält. Also wir haben Directional-Teamfahrer, die sagen, okay, die mussten davor irgendwie alle Monat, alle 2 Monate diesen Tampen wechseln.
Was?
Und ja,
auf okay, jeden aber Fall. Der war dann aber auch jeden Tag auf dem Wasser, oder was?
Ja, ja, auf jeden Fall, genau.
Okay.
Und seit sie dieses Gurtband haben, können sie da halt irgendwie ein gutes Jahr damit schon rumfahren. Also das ist schon gut.
Das ist aber schon.
Das heißt, wir können mit 10 Jahren rumfahren.
Ja, also da muss man schon viel fahren. Macht natürlich auch einen Unterschied, mit was für einem Chicken Loop du fährst. Also,
aber beeinträchtigt das den Chicken Loop irgendwann? Oder also kann das an dem Chicken Loop auch durchscheuern?
Ja, kann es auf jeden Fall. Also das dauert schon sehr lang, aber ich habe einfach aufgrund von Zeitmangel teilweise und keine Lust, irgendwie Loops zu tauschen, fahre ich halt auch einfach mit dem normalen Loop am Rope und dann reibt es den schon auch manchmal auf.
Achso, was wäre jetzt ein anderer Loop?
Ja, also bei Duotone gibt es ja auch noch den Chicken Loop mit dem Metall-Insert.
Ja, stimmt.
Da hast du quasi so eine Metallverstärkung.
Ah, okay. Also so ein Schlüsselring.
Genau, das ist natürlich nur für Leute interessant, die eigentlich nur damit fahren und nur directional fahren, weil das Teil dann einen normalen Haken einhaken ist immer so ein bisschen.
Ja, dieser schicken Dick, stelle ich mir immer vor, der nervt mich ja auch so ein bisschen, wenn der dann so schleudert.
Genau.
Wäre cool, wenn man den einfach so abziehen könnte.
Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer.
Ja.
Aber fährst du denn jetzt da unten viel directional auf den Münchner Seen oder was?
Ich habe es am Anfang recht viel gemacht, um so den Einstieg ins Vollen zu finden. Also gerade wenn man vom Twintip kommt und dann Fäulen anfangen will, dann ist das so ein bisschen tricky, habe ich auch am Anfang selber feststellen müssen. Und habe dann erst natürlich im Urlaub oder auf irgendwelchen Testtrips directional angefangen und habe das dann noch ein bisschen weiter auch an den Seen gemacht, einfach um safe zu werden mit Fußwechsel und so weiter. Und auch der Wasserstart ist am Directional einfach viel ähnlicher zum Foil, als wenn du jetzt vom Twintip aufs Foil gehst.
Mhm. Also ich fand ja schon den Umstieg vom Twintip aufs Directional ein bisschen tricky.
Ja, aber dann versuch mal vom Twintip direkt aufs Foil. Das ist Katastrophe. Aha. Da hast du einfach aus der Erfahrung beziehungsweise aus deinem, so wie du halt einfach Twintip fährst, dein Gewicht voll auf dem Hinterfuß und das ist halt kontraproduktiv beim Foilen.
Du sag mal, Leinenmesser und so ein Kram, hat das einfach jedes Trapez mit drin bei euch? Oder?
Das hat mittlerweile jedes, außer die Windsurf-Trapeze.
Da wären wir wieder. Warum habe ich eigentlich kein Messer an meinem Trapez?
Ja. Wobei wir schon Feedback bekommen haben von Windsurfern, sie hätten doch auch gerne ein Messer, weil sie immer von irgendwelchen Kitern zusammengefahren werden und Angst um ihr Leben haben.
Die Kiter wieder im Windsurf-Revier abtreiben.
Genau.
Ja,
das sind die liebsten.
Echt so.
Nee, gut, aber Kite-Messer ist da irgendwie mit drin. Leicht zugänglich, ist es irgendwie eingehakt oder im Klett?
Genau, das,
oder?
Ist, das ist in so einer kleinen Pocket an dem Belt, an dem Bauchgurt sozusagen, kann man dann recht schnell rausziehen. Und hat mittlerweile echt jedes Trapez bei uns im Kite-Bereich.
Und das ist so unkompliziert im Zugriff. Das heißt, wenn ich da unter irgendeiner Welle bin und gerade merke, oh, es wird eng, dass ich das.
Das sollte wirklich, ja, auf jeden Fall.
Ich könnte einfach nicht meine Leine durchschneiden. Ich weiß nicht.
Du, Leine oder Hals? Ist dir überlassen.
Ich war Gott sei Dank noch nie in der Situation, aber ich stelle es mir auch.
Ich hatte kein Messer.
In
der Situation war ich schon mal.
Aber ich glaube, man muss schon echt ziemlich in der Scheiße sein, dass man seine Kite-Line durchschneidet.
Besser haben als brauchen, das ist ja auch ein unserer Grundregeln. Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt auch.
Julian, letzte Frage. So, sag mal. Letzte Frage. Ich
dachte, ihr wollt denn noch über Spreader-Bars reden.
Oh, Spreader-Bars.
Sag mal, ja, bitte.
Bitte, entschuldige.
Wir haben ja manchmal einfach nicht Fragen auf dem Schirm, weil wir ja auch nicht so. Was?
Spreader-Bar. Da wollte ich gerade zukommen.
Letzte Frage.
Letzte Frage, Spreader-Bar.
Letzte Frage.
Du, schieß los.
Spreader-Bar, soll ich jetzt einen Monolog führen?
Ich
wollt ihr irgendwas wissen?
Du, nee, das ist genau der Punkt. Ich habe keine Ahnung, was eine Spreader-Bar ist.
Die Spreader-Bar, das ist einfach die Kite-Bar am Trapez. Da, wo der Haken befestigt ist. Und,
ja, aber haben wir doch schon. Okay, Haken und Tampen. Ich dachte, das ist
jetzt abgehakt. Die Spreader-Bar ist die normale Bar.
Ist quasi anhuckt.
Aber vielleicht ganz interessant ist einfach, dass traditionell ist die immer aus Stahl gewesen, komplett. Du hast quasi einfach eine komplett durchlaufende Stahlbar, wo auch der Haken dran geschweißt ist.
Ach, die sich immer hochbiegt bei deinem Trapez.
Und über die letzten Jahre hat sich halt da einfach auch aufgrund von Weiterentwicklung in dem Sport selber und natürlich auch innerhalb der Marke, zumindest bei uns, sich die Möglichkeit ergeben, dass man halt da auch weiterentwickelt. Und jetzt sind eigentlich bei uns fast alle Spreader-Bars mittlerweile gespritzt aus Nylon-Kunststoff und teilweise eben sogar auch mit Carbon-Verstärkung, was auch viele Vorteile bietet, gerade was den Verschluss betrifft. Also wir haben jetzt Schnellverschlüsse. Und da sind halt einfach viele Brands und auch so bei Einsteigertrapezen hast du halt einfach noch so uralte Verschlüsse, wo du da so reindrückst und dann musst du da den Ding rausholen.
Ein bisschen Sand drin oder ein bisschen zu viel gegessen. Dann
kriegst nur das Ding falscher nicht zu. Winkel schon reicht schon bei mir.
Und musst jedes Mal deine Gurtbänder verstellen und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass wo wir jetzt auch viel Entwicklung reingesteckt haben, ist einfach neue Verschlüsse, wo du sogar diese Bar mit dem Trapez nochmal nachspannen kannst. Das heißt, du musst überhaupt nicht mehr deine Gurtbänder verstellen. Du legst es an, machst den Verschluss dran und dann spannst du das Trapez nochmal nach.
Und sag mal, dass sich dieser Haken nach oben verdreht, verhindert das nachher irgendwann ein spezielles Gurtsystem oder hat das mit der Breite der Spreader Bar zu tun?
Da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Also du kannst es über das Pad spielen. Je nachdem, wie hoch das Pad ist, kannst du sozusagen diese Rotation ein bisschen einschränken. Viele Hersteller verwenden auch solche Flaps, also solche Klappen an der Seite oder solche
Flügel quasi. Das
so Flügel, genau, die du noch ins Trapez mit einsteckst und dadurch die Rotation so ein bisschen verhinderst. Da gibt es verschiedene Ansätze. Aber grundsätzlich ist natürlich das Ziel, dieses Vertwisten weitestmöglich zu minimieren. Genau.
Ja, einfach. Ich glaube, Hannes hat noch eine Frage.
Ich wollte nochmal wissen.
Ich sehe doch, wie unruhig du da auf dem Stuhl sitzt. Dir brennt noch irgendwas auf der Zunge.
Mich interessiert ja auch immer der Blick in die Zukunft. Ja. Einfach mal, wo geht die Reise hin beim Thema Trapez? So, jetzt sind wir von Softshell-Trapezen zu Hardshell gekommen. Was können wir da erwarten? Soll ich mir jetzt ein neues Trapez kaufen oder lieber ein Jahr
warten? Nee, noch ein Jahr warten, da ist doch noch ein richtig hartes, kommt jetzt.
Da kommt noch ein richtig hartes. Oder lieber noch 2 Jahre warten, weil da kommt das Ding mit Goldverzierung oder so.
Ich würde da auf jeden Fall jedes Jahr ein neues Trapez kaufen.
Da haben wir ihn. Verdammt, der kriegt doch Provision, ne, wenn er verkauft.
Den Verkaufsmanager hier gerade am Telefon und nicht den Entwickler.
Dann darf ich meinen Job auch noch ein bisschen weitermachen.
Gut, komm, das wollen wir aber natürlich unterstützen.
Wo geht die Reise hin? Also ich glaube, was auf jeden Fall sehr interessant sein wird für die Zukunft, ist einfach das Trapez immer noch weiter an vielleicht den Kunden speziell anpassbar zu machen, dass die Leute, gerade was den Komfort betrifft, einfach. Ihr habt vorhin gesagt, man findet kein Trapez, das irgendwie nicht irgendwo mal drückt und das sollte halt einfach nicht der Fall sein. Also wenn man es irgendwie schafft, ein Trapez zu entwickeln, das vielleicht an den Kunden explizit angepasst werden kann, sozusagen customizable ist, das wäre schon sehr spannend.
Das wird aber richtig teuer.
Sag mal, so ein Trapez mit einer kleinen, jetzt wird es ganz banal, aber in einer kleinen Tasche, also wo ich mal so einen Müsli-Riegel reinstecken kann. Also manchmal kriege ich einfach, bin ich eine Stunde auf dem Wasser und kriege Hunger. Dann würde ich gerne einfach irgendwo so einen Müsli-Riegel auszaubern und denken, jetzt habe ich hier aus dem Trapez, zack, Reißverschluss. Mal ein bisschen innovativ sein.
Aber die 90s sind ja eh wieder am Zurückkommen oder sind schon voll da. Kannst ja auch einfach mal so einen Brustbeutel oder so eine Umhangetasche mitnehmen.
Ich würde schon sagen, ein Fahrradrucksack mit einer Trinktasche.
Jetzt zieht ihr das aber ins Lächerliche.
Nein.
Überhaupt nicht.
So.
Aber jetzt die Regel kriegst du doch irgendwo
das hin, reicht.
Oder? Den kriegt man doch irgendwo unter. Ach, na
klar. Natürlich kriegt man den irgendwo unter. Nur Hannes kriegt den halt nirgendwo unter.
Ja, ich hätte halt gerne eine Tasche dafür.
Gut.
In diesem Sinne.
Nicht beeilen.
Ich merke schon.
Ich merke schon, da wird nichts. Aber ich, sag mal, hast du das Gefühl, dass das Wavekiten, dass ihr mehr Wave-Tampen, Trapeze, Spreader-Bar verkauft oder dass die Entwicklung doch in die Richtung geht?
Ich glaube, dass das, also man merkt es auch, dass das schon eine irgendwo eine Nische selbst im Kiten ist. Also du wirst die Leute nicht vom Haken komplett wegkriegen jetzt erstmal. Was man schon merkt, dass dieses TAM-System gut ankommt, dass viele Leute, die vorher vielleicht directional gefahren sind, mit Haken darauf umsteigen, weil es halt, ich finde, schon ein ziemlich cooles Gefühl ist, mit diesem TAM zu fahren. Du hast einfach gerade beim Halsen zum Beispiel die Möglichkeit, dass du einen viel größeren Bewegungsraum hast sozusagen. Also wenn du irgendwie auch Switch fährst, der Kite kann einfach viel weiter rüberziehen und dadurch ist es irgendwie ein angenehmeres Gefühl. Oder genau, wenn du eben Switch fährst und dann durchhallst und durchloopst, dann hast du so immer das Problem, dass der einfach durch den Haken der Kite da relativ fix ist, wenn dein Trapez nicht super easy rotieren kann.
Aber ich stelle mir das beim Springen tatsächlich ein bisschen komisch vor, wenn ich irgendwie in der Luft bin und mich zieht es irgendwie so von, ich habe halt keinen voll, richtig fixen Punkt. Ne? Also.
Voll, das ist da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Und
ja, so, aber doof, jetzt auch dass man sich immer so entscheiden muss.
Ja.
Na gut. Aber ey.
Irgendwas ist immer.
So. Das ist immer. Muss mir auch schon bei der Kite-Größe entscheiden,
wenn ich los will. Aber das Leben ist voller Entscheidung.
Ausprobieren.
Oh Mann, so Julian, Tag. Also wir bedanken uns schon mal ganz herzlich für deine Zeit, die du dir hier genommen hast.
Großartig. Ja, ich
bedanke mich.
Ja.
Und war viel Input.
Viel, ja. Wir hätten noch viel, viel mehr reden können.
Ach, jetzt hör auf. Irgendwann hast du noch einen Fachbegriff, den wir nicht kennen?
Spreaderbar.
Ja,
ich will nochmal auf die Tasche im Trapez zurückkommen.
Genau, also ich glaube auch.
Aufpassen, wenn man sich irgendwie sehr viel mit dem Thema halt so intern auseinandersetzt, dann.
Ja, das ist auch manchmal unser Problem, dass wir auch dolle ins Detail gehen. Aber manchmal ist es auch einfach interessant, dann kann man aber
nicht. Ja, aber ist doch auch cool.
Ja.
Ist doch schön.
In dem Sinne, vielen Dank, Julian.
Ja, vielen Dank euch.
Danke dir.
Und viel Spaß bei deinen heimischen Seen um die Ecke.
Ja, vielleicht komme ich mal hoch zu euch.
Mach mal. Du, wenn du hochkommst, sag Bescheid.
Ja, nimm mal lieber einen Kleinkite mit.
Genau, Kleinkite und bring noch ein, zwei Trapeze mit. Du, bring noch ein, zwei Trapeze mit.
Ja, mal testen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Cool, ciao. Danke.